Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin gebeten worden um eine Kompaktfolge zum Minimalpolynom. Jetzt denke ich mal, kompakt heißt kurz, also fasse ich mich kurz. Wir verstehen noch nicht immer, wie man die Eigenschaften aus der Vorlesung nutzen kann, um auf die Möglichkeiten fürs Minimalpolynom zu bekommen. Was gibt es da für Tricks? Wie kann man das berechnen? Wie kann man es ermitteln? Los geht's! Wenn ich das Minimalpolynom rausfinden möchte für einen Vektorraumhomomorphismus, dann fange ich immer mit dem charakteristischen Polynom an. Die Abbildung ist irgendwie gegeben. Wenn ich nicht die volle Information habe, sondern mir jemand zum Beispiel nur das charakteristische Polynom gibt, dann muss ich von da das irgendwie ableiten und einfach gucken, wie weit ich komme. Aber im Idealfall habe ich die Abbildungsinformation vollständig gegeben, indem ich Bilder von Basisvektoren gegeben habe oder eine Abbildungsvorschrift oder eine Abbildungsmatrix. Okay, fangen wir also erstmal mit der Situation an und über den Rest rede ich dann am Ende nochmal kurz, wenn ich es nicht vergesse. Sagen wir mal, die Abbildung ist mir in Form einer Abbildungsvorschrift gegeben. Dann nehme ich mir als erstes für den Vektorraum, der da zugrunde liegt, eine schöne Basis her, irgendeine, bilde eine Abbildungsmatrix, dann habe ich die da stehen und kann das charakteristische Polynom ausrechnen. Okay, jetzt steht das da. Möglichkeit 1, es zerfällt komplett in paarweise verschiedene Linearfaktoren. Dann bin ich fertig. Dann ist die Abbildung diagonalisierbar, Minimalpolynom und charakteristisches Polynom sind gleich, bingo. Häufig ist es aber nicht der Fall. Und um dann das Minimalpolynom zu bestimmen, sammle ich Informationen aus der Vorlesung. Zum Beispiel haben wir ein Resultat, das sagt, dass das Minimalpolynom ebenfalls, genau wie das charakteristische Polynom, alle Eigenwerte als Nullstelle hat. Ha! Was mache ich also? Ich nehme das charakteristische Polynom und ich schreibe es so auf, dass Nullstellen oder dass gleiche Linearfaktoren zusammengefasst werden. Also zum Beispiel x minus 1 hoch 3, x minus 5 hoch 7. So, wenn noch mehr Linearfaktoren vorkommen, dann schreibe ich die halt noch mit dazu, aber ich fasse die immer zusammen. Und dann weiß ich jetzt, jeder Linearfaktor, der da steht, muss im Minimalpolynom auch vorkommen, mindestens einmal. Das heißt, ich kann mir so ein Grundgerüst hinschreiben für mein Minimalpolynom. Diese und jene Linearfaktoren stehen da auf jeden Fall drin und die Frage ist nur, wie oft. Sie kommen mindestens einmal vor und höchstens so oft, wie sie im charakteristischen Polynom vorkommen. Und das sind eigentlich schon die wichtigsten Informationen. Jetzt geht es darum, herauszufinden, welche der Möglichkeiten ist es. Und das kriegt man normalerweise nicht durch Hingucken hin. Man kann Glück haben, dass die Abbildungsmatrix einem noch ein bisschen mehr sagt, dass man also zum Beispiel schon einen größeren Eigenraum sieht für irgendeinen Eigenwert und dann kann man schon einschätzen, wie groß der Exponent da sein muss, der beim Minimalpolynom da dran steht, an dem Linearfaktor. Das möchte ich kurz konkreter fassen. Sagen wir mal, wir haben den Linearfaktor x minus 1 da stehen. Da gehört der Eigenwert 1 zu und je größer der Exponent ist, der beim Minimalpolynom da dran steht, desto größer können die Jordan-Blöcke werden. Und wir wissen dann auch, dass es mindestens einen großen Jordan-Block geben muss. Die Größe wird ja angegeben, die Größe des Größten wird angegeben durch den Exponenten, der da beim Minimalpolynom steht. Wenn da also x minus 1 hoch 5 steht im Minimalpolynom, dann muss es einen Jordan-Block der Größe 5 kreuz 5 geben. Und ich sage jetzt mal so überschlagsmäßig, je mehr große Jordan-Blöcke man hat, desto kleiner ist der Eigenraum. Denn jeder Jordan-Block trägt ja zur Dimension des Eigenraums, der dazugehört, zu dem Eigenwert, immer nur einmal eine 1 bei. Sagen wir haben drei riesige Jordan-Blöcke für den Eigenwert 1, dann ist der Eigenraum trotzdem nur von Dimension 3, ein pro Jordan-Block, obwohl die Blöcke insgesamt eine Dimension überspannen, die vielleicht viel riesiger ist. Heißt also, wenn Sie in der Abbildungsmatrix erkennen können, jetzt muss ich ein bisschen rumspinnen, damit das ein Beispiel wird, das Ihnen auch weiterhilft. Sagen wir mal, Sie haben für das Minimalpolynom die Kandidaten x minus 1 mit Exponent 1, 2, 3 oder 4. Und Sie sehen in der Abbildungsmatrix, dass der Eigenraum zum Eigenwert 1 mindestens Dimension 3 haben muss, einfach weil Sie da schon in einigen Zeilen der Matrix sehen können, dass da die Basisvektoren selber Eigenvektoren sind. Dann können Sie die Größe der Matrix einschätzen und sagen, na gut, so ein Jordan-Block kann jetzt wegen Exponent 4 höchstens die Größe 4 kreuz 4 haben und dann ist auch schon ausgeschöpft, wie oft die 1 da auf der Diagonale vorkommen kann. Dann, wenn das aber ausgeschöpft wäre mit der 4, könnte der Eigenraum nur Dimension 1 haben. Wenn ich aber in der Matrix schon sehe, dass der Eigenraum eine größere Dimension hat, dann heißt das, ich muss mehrere kleinere Blöcke haben. Und deswegen kann dann auch der Exponent, der beim Minimalpolynom da oben steht, nicht so groß sein. Das sind Tricks, die man benutzen kann. Ansonsten müssen Sie sich das Minimalpolynom sozusagen in der größtmöglichen Version hinschreiben, also mit den maximalen Exponenten, die da dran stehen können, so wie sie im charakteristischen Polynom stehen. Und dann haben Sie da sowas stehen wie x minus 1 hoch 4. Das ist der Kandidat für diesen Teil des Minimalpolynoms. Und dann müssen Sie einfach den Kern davon ausrechnen und sich den näher angucken. Es gibt an der Stelle nur wenige Abkürzungen. Man muss es üben, immer wieder Beispiele angucken und versuchen, Tricks zu finden, mit denen man selber gut arbeiten kann. Es gibt an der Stelle wenig, was ich jetzt allgemein sagen könnte, was immer funktioniert, abgesehen von, man muss alle Linearfaktoren aus dem charakteristischen Polynom benutzen, mindestens einmal und höchstens so oft, wie sie im charakteristischen Polynom vorkommen. Auf die Art und Weise kriegt man so eine Art Skelett vom Minimalpolynom und Kandidaten, wie es aussehen kann. Und alles andere, was danach passiert, ist, naja, die Teile einzeln angucken, Linearkombinationen ausrechnen, abbilden, gucken, irgendwas ausprobieren. Man kann auch mit den Matrizen, die dazugehören, arbeiten. Da habe ich Ihnen schon mehrere Tricks erklärt in anderen Podcast-Folgen. Und wenn Sie da noch mehr Bedarf haben oder nochmal an Beispielen, manches von dem, was ich gerade erklärt habe, nochmal ganz explizit ausformuliert haben wollen, kein Problem. Bescheid sagen und dann mache ich Ihnen nochmal eine Folge dazu, die ausführlicher ist. So, jetzt möchte ich nicht mehr so lange sprechen. Manchmal soll man ja anders aufs Minimalpolynom kommen, quasi nur durch Hingucken und es geht nicht darum, wirklich alles auszurechnen. In der Prüfung ist es manchmal so. Da gebe ich Ihnen dann vielleicht gar nicht die Abbildung, sondern ich sage, hier ist ein charakteristisches Polynom, sagen Sie mir doch mal, was es für Möglichkeiten fürs Minimalpolynom gibt. Und dann weiß ich, dass Sie nur das ableiten können, was man da in der Situation theoretisch sieht und dass Sie nicht vollständig ausrechnen können vielleicht, was das Minimalpolynom ist. Ich sage mal ein Beispiel. Ich gebe Ihnen die Abbildung nicht, sondern sage nur, der Vektorraum hat Dimension 5 und das charakteristische Polynom hat die Gestalt x minus 2 hoch 3 mal x plus 3 hoch 2. Und dann sagen Sie mir, okay, im Minimalpolynom müssen die beiden Faktoren x minus 2 und x plus 3 vorkommen, mindestens einmal. Und dann sagen Sie mir noch die Möglichkeiten, welche Exponenten da jetzt noch wie dran stehen könnten. Und damit wäre ich dann zufrieden, wenn Sie mir das kurz begründen. Und dann könnte sich so eine Frage anschließen wie, bei welcher dieser Möglichkeiten ist denn jetzt die Abbildung diagonalisierbar, zum Beispiel. Okay, das war's erstmal. Bis zur nächsten Folge.